Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Wojtek Tschisch. Besser?
Sensationell.
Er ist einer der inspirierendsten und zugleich erfolgreichsten Behindertensportler in ganz Deutschland. Und Wojtek hat eine Geschichte zu erzählen, die wirklich unglaublich ist. Und ich freue mich sehr, dass er heute nach Kiel gereist ist, gekommen ist, um unter anderem hier im Podcast zu sein. Denn diese Geschichte inspiriert sicherlich den einen oder anderen. Und ich bin überzeugt davon, jeden, der heute hier ist, wird mit viel Motivation wieder den Saal verlassen. Und ich hoffe, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls mit jeder Menge Motivation und Überzeugung nach diesem Podcast wieder ins Leben gehen. Denn du hast was erlebt, was man nicht erleben möchte. Du warst auf dem Weg, Profisportler zu werden, hattest einen Sportunfall, diverse Komplikationen und daraufhin wurde der linke Oberschenkel amputiert. Für viele wäre das das Ende gewesen, für dich im ersten Moment auch, doch du hast dich neu gefunden. Auf dem Buchcover steht, wie ich mein Bein verlor und so zu mir selbst fand. Und nun bist du Goldmedaillengewinner. Du bist Olympiasieger im Parasport. Und jetzt sitzt du hier, lieber Wojtek. Moin.
Moin, moin. Dankeschön. Das war eine tolle Introduction. Ich denke, du kannst einfach weitermachen. Ich höre zu.
Ja, ich habe das Buch überflogen. Und was mich da schon gesehen habe, hat mich sehr fasziniert. Das hörst du sicherlich nicht zum ersten Mal. Deine Geschichte ist sehr außergewöhnlich. Ich möchte aber mit dir einmal zurückgehen. Wie viele Jahre kann ich mit dir zurückgehen? Wie viele Jahre bist du schon auf der Welt?
Oh, viel zu lange schon. ich bin 1980. Das ist natürlich ein sensationeller Jahrgang, wenn man an den Wein denkt. 1980 geboren in Polen, also schon ein bisschen älter. Von daher kannst du da schon ein bisschen am Rad der Zeit drehen.
Dann bist du irgendwann zu deinem Vater nach Kaiserslautern gezogen und hast dort Fußball für dich entdeckt. Vielleicht auch schon vorher in Polen und wolltest deinen Weg als Profisportler versuchen. Ja, wie weit ist das gekommen?
Also ich habe, seitdem ich denken kann, eigentlich nichts anderes im Kopf gehabt, als Fußballprofi zu werden. Fußball war mein Leben seit meinem dritten Lebensjahr vielleicht. Und als ich dann zu meinem Vater kam, nach Kaiserslautern, gab es dann natürlich die Möglichkeit, in der Jugend vom ersten FC Kaiserslautern zu spielen und, wie gesagt, meinen Traum zu verfolgen, Fußballprofi zu werden.
Kaiserslautern ist jetzt ein nicht unbekannter Name im Fußballgeschehen. 1992 dürfte das denn ja gewesen sein? 92, so. Da spielt man nicht automatisch sofort beim FCK. Also du wirst ja schon Talent mitgebracht haben, oder?
Nun ja, damals war es natürlich, klar, ich war so ein kleiner Pummeliger, das heißt, früher hat man schon ein bisschen auf die größeren Wert gelegt, ja. Sich durchsetzen können und deswegen musste ich mir relativ schnell aneignen, mich durchzusetzen, auch als kleiner Kerl und hab immer mein Bestes gegeben und dann gab es eine Zeit, wo ich in der Pubertät dann ein bisschen durchgedreht bin und dann mit dem Fußball ganz aufgehört habe, weil es dann auf einmal hieß, schaffe ich es oder nicht. Und dann habe ich kurze Zeit später wieder angefangen und dann habe ich wieder Gas gegeben. Und irgendwann war es dann soweit, dass ich ein Probetraining hatte bei damals Fortuna Köln. Das war Regionalliga, also professioneller Fußball. Und dort hatte ich die Chance bekommen, zu beweisen, dass ich dorthin gehöre.
Also das wäre der nächste Schritt für dich gewesen und dann hattest du dein letztes Spiel mit deinem Verein, den du dann danach verlassen hättest. Was ist bei diesem letzten Spiel? Ich meine, das klingt halt wie in so einem Film tatsächlich, bei deinem letzten Spiel, bei deinem Abschiedsspiel mehr oder weniger. Was ist da passiert?
Ja, wie du bereits gesagt hast, es war dann noch ein Spiel mit meinen Amateurjungs, wo ich natürlich sehr viel Wert drauf gelegt habe, dass ich dann nochmal mit dabei bin. Es war ein Meisterschaftsspiel. Und ich wollte da natürlich Gas geben, aber in dem Spiel wurde ich dann von dem Torwart umgehauen, sodass es zu einer schweren Verletzung kam, die man innerhalb von einer gewissen Zeitspanne, 6 bis 8 Stunden, operieren müsste. Leider Gottes wurde die OP bei mir vorgenommen nach 12 Stunden, sodass mein gesamter Unterschenkel bereits abgestorben war und man um eine Amputation nicht mehr umherkam.
Was ist das für eine Verletzung?
Also eigentlich relativ simpel. Es ist ein Compartment-Syndrom, relativ bekannt. Diese Verletzung gibt es häufig auch insbesondere bei älteren Menschen, Diabetes krank. Es ist eine Durchblutungsstörung.
Endlich hast du auch mal eine Schwierigkeit, was auszudrücken.
Ja, genau. Ja. genau. Und es ist so, dass nicht genügend Blut quasi in deinem Unterschenkel ankommt, sodass die Prozesse, also Versorgung mit Sauerstoff, dann vollzogen werden können. Und wenn du dann über eine gewisse Distanz keine Versorgung mit deinem Blut hast, dann stirbt einfach das Gewebe ab. Und das war bei mir der Fall.
Es gibt ein Bild in deinem Buch, das über dich geschrieben wurde, über dein Leben. Mit diesem Bild startest du auch diverse Vorträge. Und wenn man dieses Bild sieht und dein Gesicht liest, da sieht man die pure Verzweiflung, Enttäuschung, weil man sieht auch das amputierte Bein.
Ja, unabhängig also davon, ob man das amputierte Bein sieht oder
man
nicht.
Man sieht genug in deinem Gesicht schon.
Ja, es ist, man muss sich schon vorstellen, mein ganzes Leben hat sich natürlich, es war eine Achterbahn in einer Woche. Du bekommst einen Profivertrag, du erreichst dein Ziel in deinem Leben und kurze Zeit später sitzt du in einem Bett mit einem amputierten Bein. Das ist natürlich etwas, wo du denkst, das ist nicht wahr und willst dann am liebsten gar nicht mehr da sein.
Diese Gedanken hattest du?
Natürlich. Man ist 21 Jahre alt, fühlt sich als Krüppel und hat eigentlich auf der Welt nichts mehr verloren. So sah es in mir aus.
Ja, es war über Nacht mehr oder weniger, war das, was du dir ein Leben lang vorgestellt hast, war vorbei. Und nun liegst du da mit 21 und hast ein Bein weniger und kannst eben nicht mehr diesen Sport ausüben, den du geliebt hast, den du deine Zukunft aufbauen wolltest. Wie verliefen daraufhin die nächsten Wochen und Monate bei dir?
Es war sehr, sehr wichtig für mich, eigentlich lebensrettend, dass ich die richtigen Menschen um mich herum hatte. Natürlich meine Familie, Freunde, aber dann die Ärzte, die genau gewusst haben, wen sie mit involvieren müssen, damit ich aus diesem schwarzen Loch wieder rausgekrochen komme. Und der Game Changer war für mich eine neue Tür, die geöffnet wurde. Und das war der paralympische Sport. Die Idee, wieder in ein Stadion einzulaufen, was voll ist, und Menschen deinen Namen bejubeln. Und als ich ein Video gesehen habe, mit Menschen, die dort teilgenommen haben. Das war damals in Barcelona 92, Entschuldigung. Wenn du dann das volle Stadion siehst und dann denkst du, oh, guck mal, jetzt geben wir Gas. Und das war so ungefähr drei, vier Wochen nach meiner Amputation. Und dann fing schon das erste Training an.
Nur drei Jahre später durftest du schon riesige Erfolge verbuchen. Für welche Sportarten hast du dich entschieden?
Ja, natürlich wollte ich Fußball spielen. Ja. Natürlich bis heute, aber leider Gottes gab es Fußball für Amputierte nicht bei den Paralympischen Spielen. Dann hat mich ein guter Freund gefragt, was kannst du denn noch?
Rennen.
Oh, siehst du, da haben wir doch was. Mhm. Und ich habe mich dann für 100 Meter entschieden und den Weitsprung. Und 200 Meter ist so eine Strecke, die ich wirklich nicht sehr gemocht habe. Als Fußballer rennt man nicht 200 Meter am Stück. Die hat mir mein Trainer aufgebrummt, weil er sehr gerne gesehen hat, wie ich leide. Und,
ja. Ich habe dazu mal eine Dokumentation gesehen zu 200 Meter Läufern, dass das, und du beschreibst es ja auch gerade, dass das, ich verstehe es nicht so ganz, vielleicht kannst du mir das erklären, warum das als so eine schwierige Disziplin gilt. Es sind ja eigentlich nur 200 Meter, aber ich glaube, du musst halt 200 Meter alles reinlegen, was du hast.
Ja, renn doch mal 200 und dann sprechen wir uns nochmal. 200 Meter ist eine Disziplin, wo du natürlich Schnelligkeitsausdauer brauchst. Also du musst sehr explosiv sein. Du hast eine schnellkräftige Muskulatur, aber die musst du dann 200 Meter quasi ins Ziel schleppen. Und das läuft eigentlich ganz gut bis 150, 160 Metern. Und dann, wenn dein Körper voller Laktat ist, dann fängt der Spaß erst an, weil dann möchtest du geradeaus laufen, aber dein Körper hat andere Vorstellungen. Deswegen muss man da schon sehr mit sich kämpfen. Und bei mir insbesondere war das so, dass mein Körper sehr gerne darauf reagiert hat, nach dem Zieleinlauf mit starker Übelkeit und starkem Erbrechen. Und das war auch noch so ein Grund, warum mein Trainer es so sehr gemocht hat. Deswegen bei vielen Trainingseinheiten gab es dann die Wojtek-Ecke, die Kotzecke. Und dann konnte man immer nachschauen, was ich gefrühstückt habe.
Nichtsdestotrotz hast du es durchgezogen. Und 3 Jahre später, nach der Amputation, hast du Gold in 100 Meter, auch in deiner 200 Meter Paradedisziplin und auch im Weitsprung erhalten. Als frisch amputierter Mensch, der vorher sein ganzes Leben lang normal auf 2 Beinen gelaufen ist. Warum, kannst du erklären, warum du so erfolgreich gewesen bist? Lag das, also wie kannst du 100 Meter, 200 Meter und Weitsprung bei diesen Paralympischen Spielen gewinnen, wo ja die ganze Welt mitmacht?
Ja.
Also ich kenne keine deutschen oder polnischen 100 und 200 Meter Läufer, die Olympia gewinnen.
Ja, aber ich glaube, Michael Johnson war jemand, ne? Der alle 3 gewonnen, der hat 120, 400 gewonnen, glaube ich.
Aber kein Deutscher oder Pole.
Das hat ja damit nichts zu tun, ne?
Nein, aber ne, wir sehen ja, in Deutschland oder aus Polen kommen keine Weltrekordhalter im Sprint. Warum du?
Gut, natürlich ist es so, dass in dem paralympischen Sport gewisse Dinge mit dazukommen, wie Prothesenhandling, wie kommst du damit zurecht, wie lernst du den Umgang mit einer Prothese? Aber dann natürlich hat mir meine professionelle Einstellung sehr viel geholfen, was bedeutet, dass ich, für mich war es ganz normal, 2-mal am Tag zu trainieren und das 6-mal die Woche, während andere es für normal fanden, 3- oder 4-mal zu trainieren. Das heißt für mich, ich war Vollblutsportler und das war, ich glaube, in dieser Zeit war ich so einer der Ersten, die so einen professionellen Gedanken insbesondere in Deutschland mit hineingebracht haben. Dafür gab es auch relativ viel Kritik, weil man bis dato ja immer gedacht hat, ja, die Para-Community, da geht es vielleicht nicht so um die Leistung, sondern um das Zusammensein und das Gemeinsame. Und da kam der Wojtek und sagt, Entschuldigung, ich bin nicht hier, um gemeinsam in die Stadt zu gehen, um einen zu trinken, sondern ich bin hier, um eine Goldmedaille zu gewinnen. Und deswegen war ich dann auch so erfolgreich.
Kannst du uns ein paar Zeiten nennen? Wie schnell bist du gerannt? 100 Meter?
Ich glaube, die schnellste Zeit jemals von mir war 12:12 und 5:72 bin ich, das war mein, 6:72 weit gesprungen.
Weltrekord?
Und, 6:50 war Weltrekord. 6:72 war zu viel Wind. aber es war mein weitester gemessener Sprung. Und dann gab es 200 Meter, 25,75, glaube ich, waren es.
Läufst du schneller mit Prothese oder läuft man schneller ohne Prothese?
Ja, da gibt es natürlich...
Ist natürlich jetzt schwierig, 1:1 zu vergleichen, aber...
Ganz im Gegenteil. Ich bin ganz klar langsamer. Ja. Da kannst du mir die beste Prothese drunter schnallen, die es gibt. Ich werde trotzdem nicht schneller sein. Das hat damit zu tun, dass ich einfach weniger Muskulatur habe. Und die Prothese ist eine passive Prothese, nicht eine aktive. Das heißt, die Prothese kann nur etwas machen, wenn ich vorher Energie erzeuge und in diese Prothese hineinbringe. Als Oberschenkelamputierte, und das bin ich, habe ich aber deutlich wenig Kraft in meiner, auf meiner Prothesenseite wie ein Zweibeiner. Deswegen laufen Zweibeiner 9,6 irgendwas Sekunden und ich laufe, oder mittlerweile laufen sie, ich glaube, 11,90 oder sowas in die Kante. Auch als Unterschenkel amputierter 100 Meter Läufer, auch da hast du keine Chance, da läufst du eine 10,7 und die so. Also wie gesagt, das ist im Weitsprung ist das wieder ein bisschen anders, weil du dann nicht, wenn du anläufst, brauchst du nicht die schnellste Geschwindigkeit, sondern die optimale Geschwindigkeit und dann speicherst du Energie in der Feder. Und da gab es in der Vergangenheit den Disput, dass man sagt, nee, warte, die können, also die Feder ist effizienter wie ein Fuß und da könnten theoretisch die Athleten weiterspringen. Theoretisch, weil es ist noch keiner weitergesprungen. Aber deswegen gab es dann einen Ausschluss von den Athleten, die dann insbesondere bei Unterschenkel amputierten, die dann mit zu Olympia wollten.
Wir sind jetzt in den 90ern.
Okay.
Weiterhin, ne? Wir sind weiterhin in den 90ern. Was ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert? Ich meine, du warst...
90ern?
Bist ja, Anfang sicher? 92.
Ah,
ne? Okay. Wir sind weiterhin...
Ne? Jetzt bin also, ich wieder dran.
So, jetzt quasi sind weiterhin gedanklich in den 90ern mit dir, mit in deinem Leben. Du hast Anfang der 90er den Tiefpunkt erreicht, Mitte der 90er dann den Höhepunkt durch die Goldmedaillen. Das macht dir auch was mit dem... mit der mentalen Verfassung von einem Menschen. Du warst ganz unten und dann warst du auf einmal wieder ganz oben. Was kam danach? Wenn man so den Fluss des Lebens sich anschaut, es geht mal runter, es geht mal nach unten. Da warst du wieder ganz oben. Was kam danach?
Ja, da muss ich ein bisschen korrigieren. Es waren nicht die 90er, sondern 2004 war Athen.
Da waren die.
Da habe ich meine Erfolge. Und 2001 habe ich mein Bein verloren. Also klar, man hat dann natürlich nichts anderes im Kopf, wie ich will noch besser werden, ich will weiterhin meinen Sport machen und es kamen natürlich dann Sponsoren dazu, es gab für mich...
Die Menschen sind auf dich aufmerksam geworden, so, Sponsoren sind auf dich aufmerksam geworden, der Wojtek, der Aushängeschild.
Ja, es war natürlich, es hat sich alles verändert, ja, ich bin... nach Athen geflogen, hatte überhaupt keine Erwartungen. Es war ja nicht so, dass ich da ein Medaillenkandidat war und kommst auf einmal mit 3 Medaillen zurück.
Es kannte dich ja niemand vorher.
Nee. Und es war ja, wie gesagt, alles schön beschaulich und dann kommst du zurück und dann bist du auf einmal der gefeierte Held, der deutsche Goldjunge und das muss man sich natürlich dann auch erst vor Augen führen, dass sich die gesamte Situation und die Ansprüche auch ändern. Aber ich hatte ein tolles Umfeld, was mich natürlich auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat und ich mir selbst auch klar gemacht habe, hey, es geht hier nicht um ein bisschen schön hin und her, sondern es geht hier weiter um Sport und egal, wie schön es ist, mal da oder da eingeladen zu werden, klar Sponsoren zu repräsentieren, Vorträge zu halten, aber wichtig und die größte Priorität ist weiterhin Gas zu geben. Das habe ich getan.
Bis wann konntest du weiterhin Gas geben? Irgendwann sagt der Körper ja auch mal, nun reicht's.
Oh ja, das stimmt. Ja, das war bis London der Fall. Und das waren natürlich dann einige Jahre Leistungssport, professioneller Leistungssport, die auch sein Tribut gezollt haben. Insbesondere mein Rücken hat sich dann natürlich sehr gemeldet, zwecks Weitsprung. Denn ich war einer der Ersten, die über die Prothese gesprungen sind. Und
was heißt das?
Das bedeutet, bei dem Absprung springst du von der Feder ab und nicht von deinem Bein. Bedeutet, der Treffpunkt beim Absprung ist ein sehr geringer und wenn du den nicht richtig triffst, dann geht die gesamte Energie, die du in der Feder gespeichert hast, in deinen Rücken. Und das ist mir natürlich schon das eine oder andere Mal passiert.
Klar.
Von daher hat man dann wirklich auch in einem Alter, ich war dann 32, wo man dann sagt, okay, in der Leichtathletik gehört man da schon zum alten Kerbholz. Und dann war es Zeit, was Neues anzufangen.
Was denn?
Ja, es war für mich, du musst wissen, wir haben in Deutschland eins der besten sozialen Systeme, Absicherungen, die es gibt. Das darf man nicht vergessen. Bedeutet, nach meiner Amputation habe ich eine Alltagsprothese bekommen.
Die trägst du auch heute?
Nicht dieselbe.
Nein.
Aber alle 5 Jahre hast du Anrecht auf eine neue, während in anderen sogar europäischen Ländern es sowas nicht gibt.
Ja.
Und wir haben ein Gleichstellungsgesetz, bei dem wir auch das Anrecht haben, immer auf der gleichen Stufe zu stehen wie Able Bodies, also wie nicht behinderte Menschen. Mhm. Es ist für mich, kurzes Beispiel, ich bin dann 2004 nach meiner Folge mit meiner Freundin damals vor Weihnachten dann in Urlaub geflogen nach Thailand und wir sind in Bangkok unterwegs und ich habe gerade meine meine teure Prothese bekommen, ja, die richtige Mikroprozessor gesteuert und kostet zigtausend Euro, ganz stolz drauf. Dann läufst du durch Bangkok und dann sitzt da ein Mensch, der um Geld bettelt und hat auf einmal, steht dann auf und hat keine Prothese, aber hat sich einen Stock um seinen Stumpf gewickelt und quasi das Seil ins Fleisch rein gedrückt. Du hast ihm die Schmerzen angeschaut, das Fleisch war schwarz, es hat gestunken. Ich habe das gesehen, es war ein purer Schock. Und das war schon 2004. Und seit 2004 habe ich mir Gedanken gemacht, hey, wie kann ich denn etwas tun oder was kann ich tun, um so etwas auch ein bisschen zu lindern, ja, dass ich Menschen helfe, eine Prothese zu bekommen etc. Und nach London bin ich dann mit meiner Frau in ein neues Abenteuer gestürzt und wir haben Sailing for Handicaps gegründet und sind um die Welt gesegelt, um Menschen Prothesen zu stiften. Und diese an Bord zu bauen. Und wir waren 5 Jahre unterwegs und haben 90 Prothesen gebaut. Mussten dann leider Gottes stoppen aufgrund Corona.
Wie habt ihr das finanziert?
Selbst. Also wir haben unser Geld verbrannt, weil wir gesagt haben...
Keine Sponsoren?
Es waren natürlich immer wieder nicht richtige Sponsoren, sondern Supporter da, die mal gesagt haben, okay, wir helfen euch bei einem Generator. Ja, wir helfen euch, wir machen euch einen super Preis für die Prothesenteile. Aber nicht, dass ich, also wir haben quasi das gesamte Boot finanziert, wir haben uns finanziert, wir haben ja fast das gesamte Projekt finanziert, und aber es war uns egal, weil wir gesagt haben, irgendwann unseren Kindern zu erzählen, was wir gemacht haben, und für uns selbst einfach zu sagen, hey, warum sind wir auf dieser Welt? Meine Frau war auch Leistungssportlerin und wir hatten beide einfach die Meinung, dass wir wirklich gerne helfen möchten, und das haben wir getan.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid um die Welt gesegelt, irgendwo angedockt, seid aufs Festland, seid rumgelaufen und habt Menschen gefunden, die auf der Straße leben beispielsweise, oder und denen habt ihr diese Prothesen angeboten?
Nein, das war ein bisschen anders.
Also war schon koordinierter.
Wir hatten auch natürlich strikte Regeln, dass kein Drogenabhängiger oder kein Bandenmitglied oder Kriminelle die Prothese bekommen, weil wir haben ja alles, wie gesagt, selbst finanziert, sprich die Prothesen auch finanziert. Wir haben, und das ist ja das Schöne, wenn du im Sport unterwegs bist, du kennst überall irgendjemand, der irgendjemand kennt. Ja. Und das war dann bei uns der Fall. Wir haben dann immer jemand vorab kontaktiert, haben dann 15 bis 20 Patienten auf einer Liste gehabt. Dann haben wir die gescannt und haben 10 bis 15 Patienten versorgt. Haben dann vorher natürlich dann dementsprechend schon Prothesenteile organisiert, haben sie dann aufs Boot bekommen, je nachdem, wo wir waren, zu uns geschickt, aufs Boot etc. Dann haben wir einen Orthopädie-Mechaniker eingeflogen auf unsere Kosten. Der hat dann 3 Wochen mit uns gelebt. Wir haben die Prothesen gemacht. Ich habe den Jungs und Mädels beigebracht, wie man damit umgeht. Und meine Frau hat dann so ein bisschen Personal Trainer gemacht, also dass die Damen und Herren auch so ein bisschen die Voraussetzung schaffen. Und es war schon, weißt du, wenn du eine Mutter hast, die auf einmal ihre 2 Kinder auf dem Arm halten kann, weil sie eine Prothese hat, vorher konnte sie es nicht. Das sind alles so Dinge, die vergisst du nicht.
Dafür ist man auf der Welt, zurückzugeben. Zu geben. Wie schön ist
ja
geben.
Es ist ja nicht nur, dass ich nur gebe, sondern ich habe ja auch viel erhalten.
Du gibst und zurück.
Genau. Und das ist, ich denke, wenn jeder so ein bisschen in die Richtung denken würde, dann wäre die Welt ein schönerer Planet.
Wojtek, wenn ich 5 Wochen auf hoher See wäre, wäre meine Kohle weg. 5 Jahre. Wie viel verdient man im Parasport, dass man das machen kann?
Ja, nun, ich war, wie gesagt, einer der Glücklichen, die durch den Parasport sich ein gutes Leben finanzieren konnten. Und ich habe, wie gesagt, über eine sehr lange Zeit professionell gearbeitet und schon ein bisschen was zur Seite legen können. Und wir standen dann vor der, das waren unsere quasi Life Savings, wo wir sagen, okay, investieren wir die in Immobilie oder in was anderes oder machen wir etwas Verrücktes.
Und ihr habt die Welt gesehen.
Und wir haben, genau. Und auf dem Weg kam dann auch unser Sohn zur Welt. Und der war dann 2 Monate, als wir dann weitergesegelt sind. Also es ist, ja, es ist ja nicht nur geben, sondern es ist auch durch diese Reise als Familie zusammen etwas zu machen. Auch dein Sohn zu sehen, wie er aufwächst, 24 Stunden am Tag. Wunderschön, ja. Und meine Frau und ich, wir sind so aneinander gewöhnt, 24 Stunden zusammen zu sein. Es war für uns absolut mit das Schönste, was es gegeben hat in dieser Zeit, als Familie unterwegs zu sein, gemeinsam etwas Gutes zu tun, aber auch ganz tolle Eindrücke zu erhalten.
Könntest du dir vorstellen, das nochmal zu machen?
Ich bin morgen unterwegs, aber? Leider ist natürlich die Geldgeschichte real. Wir haben, wie gesagt, unser Budget war für 5 Jahre. Und wenn wir es irgendwann schaffen, wieder so viel anzusparen, dass wir sagen können, hey, wir machen das, würden wir es sofort wieder machen.
Was tust du derzeit dafür, damit das Budget wieder mehr wird? Also wie gestaltest du derzeit dein Leben?
Ja, wir sind ja in quasi kurz vor Corona in Neuseeland stecken geblieben. Ja. Und Neuseeland waren natürlich die Restriktionen intensiv. Mhm. Und somit mussten wir unser Boot verkaufen, weil wir dann dementsprechend ja nicht weiter segeln konnten. Haben dann in den 2 Jahren natürlich dann auch in Neuseeland ein bisschen Freundschaft geknüpft und uns heimisch gefühlt. Und ich habe dann dort auch festgestellt, dass Neuseeland, obwohl es ein tolles, wunderschönes Land ist mit ganz tollen Menschen, dass man, wenn es um Inklusion geht, noch nicht auf dem gleichen Niveau ist, wie wir es hier haben. Sogar noch ziemlich weit unten runter. Und insbesondere im Parasport es da wirklich sehr limitierte Förderungsmöglichkeiten gibt. Wir haben dort eine Population von 5 Millionen Menschen, was dazu geführt hat, dass ich mich versucht habe, so ein bisschen einzusetzen, dass es ein bisschen sich verändert. Aber sehr häufig die Rückmeldung erhalten, insbesondere von Athleten, die gesagt haben, Wojtek, du hast ja viel Glück gehabt, dir wurde ja alles in den Popo geschoben. In Deutschland, hier ist das anders. Und das hat mich so ein bisschen getriggert und dann habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, ich kann euch versprechen, wenn ich von null auf hier in Neuseeland was starte, schaffe ich es zu den Paralympischen Spielen. Ja? Also mit einer anderen Sportart, weil Leichtathletik war auch, ist der Zug abgefahren, aber irgendwas, was ich so. Und ich habe früher als Jugendlicher gern Badminton gespielt und habe dann festgestellt, hey, Badminton ist paralympisch. Und dann habe ich in 3 Jahren dann den Leuten gezeigt in Neuseeland, dass wenn du mit einer 100%igen Passion und dem richtigen Ehrgeiz an die Sache rangehst, dass alles möglich ist. Und habe dann in Paris Neuseeland repräsentiert als der erste Badminton-Spieler überhaupt für Neuseeland. Habe dann diesbezüglich auch mit meinem Partner, der deutschen Vermögensberatung, auch jetzt wiederum in Deutschland sehr, sehr viele Projekte, die wir unterstützen wollen. Auch deshalb bin ich auch hier. Aber insbesondere auch Menschen, so ein bisschen Sportlern, die Augen zu öffnen. Hey, was macht man denn eigentlich nach der Karriere? Wann denkt man denn an nach Karriere? Und ich kenne das ja von mir selbst, dass sehr viele Sportler, und ich kann das absolut verstehen, in der Zeit, wo sie Sport machen, Scheuklappen aufhaben, nicht links und rechts gucken wollen. Aber das geht nicht, ja, weil dann hast du, nicht jeder Fußballprofi verdient 2 Millionen oder 3 Millionen im Jahr. Von daher, auf einmal hat man einen Lebensstil, man hat gut verdient, aber nach 2, 3 Jahren ist dann genau dieser Lebensstil der Faktor, warum man auf einmal finanziell in Nöte kommt. Und da möchten, oder ich und die gemeinsam mit der Deutschen Vermögensberatung, Jürgen Klopp, Sporthilfe etc., da wollen wir alle helfen, dass die Sportler das ein bisschen früher erkennen und mit mir so ein bisschen als einen erfahrenen Menschen, der so quasi die Speerspitze bildet, sind wir in Deutschland unterwegs und helfen den Jungs und Mädels.
Wie schön. Und zum Abschluss, Wojtek, möchte ich noch einmal mit dir über die Paralympischen Spiele sprechen. Denn ich als sportinteressierter Zuschauer, Olympia schaue ich mir gern an und ein paar Tage, Wochen später finden dann die Paralympischen Spiele statt. Und die finden ja auch eine große mediale Aufmerksamkeit. Da wird auch zugeschaut. Aber dann ist gefühlt, zumindest bei mir, 4 Jahre lang Ruhe. Dann bekomme ich nichts mehr mit vom Parasport. Liegt das an mir? Oder ist das einfach so, dass der Parasport in der im Fernsehen, im Radio, auf den großen Internetportalen wenig Aufmerksamkeit findet?
Das ist... Schau mal, bei den Olympischen Spielen gibt es Mountainbiking. So, das siehst du auch alle 4 Jahre.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob du jede Woche auf Eurosport im Mountainbike-Event siehst.
Nein.
Gibt es auch nicht. Also das heißt, es ist eine ganz klare Randsportart.
Ja.
Der Parasport gehört zu, und da nehme ich alles mit rein. Vom Parasport ist eine Randsportart, und jeder kämpft da natürlich um mehr Anerkennung. Die Leichtathletik ist jetzt so langsam ein bisschen besser. Die wird jetzt so langsam aufgenommen in beispielsweise die World League oder wie Diamond League.
Yes.
Dann hast du Rollstuhl-Tennis. Mhm. Die sind in der ATP mit dabei. Also das heißt, es ist ein langsamerer Prozess, der dann so langsam auch Früchte trägt. Aber wir sind noch weit weg von. Und wir in Deutschland, wie gesagt, haben schon... ich sag mal, wir jammern auf einem hohen Niveau, aber es ist noch ganz weit weg von da, wo wir hin wollen und sollen. In anderen Ländern, da wird auch offenkundig gesagt, nee, was wollen wir denn mit Behinderten im TV? Entschuldigung. Ja, wir haben da lieber Beachvolleyball. Wir sind noch nicht da, wo wir wollen, aber ich sehe auch, seit 2004 hat sich sehr viel getan. Ich sehe auch, der Sport ist sehr professionell geworden, ja, über die Bank hinweg. Und das ist schön zu sehen.
Gut. Wir dürfen gespannt sein, wie sich der Parasport entwickelt. Zum Abschluss, lieber Wojtek, du hattest mit 21 einen Schicksalsschlag, von dem wir jetzt gehört haben, von dem sich sicherlich nicht viele so toll erholt hätten. Was war ausschlaggebend für dich, dass du es damals mental geschafft hast, die Wende hinzubekommen?
Ausschlaggebend für mich war definitiv, die richtigen Menschen an meiner Seite zu haben. Du kannst gewisse Dinge, oder ich, weißt du, ab und zu wirst du einfach erschlagen von den Dingen. Und dann kommt es zu Kurzschlussreaktionen oder es kommt zu einer negativen Spirale. Ja? Und ich hatte das Glück, dass Leute für mich da waren. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, für andere da zu sein. Denn es ist etwas sehr Einfaches. Ja? Man ist für jemanden da, man bemitleidet nicht, sondern man sagt, okay, wir müssen jetzt umdenken, ja? Aber es geht weiter. Ja? Und das war bei mir der Fall, und deswegen ist es für mich immer eine Freude, Menschen mit meiner Person und meiner Geschichte auch so ein bisschen zu helfen.
Vielen Dank für deine Zeit, dass du dir noch vor deiner Keynote, vor deinem Vortrag auch nochmal die Zeit für die Tea Time genommen hast, lieber Wojtek. Vielen Dank, alles Gute weiterhin für dich, und ich hoffe, dass du, dann mache ich das auch mal hier. Ne? Ja. Ich hoffe, dass du irgendwann mal wieder auf hohe See darfst, kannst, um weiterhin Gutes zu tun auf diese Art und Weise und gleichzeitig die schöne weite Welt zu entdecken. Vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.